wünsche einen schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie sehr bei der heutigen Veranstaltung, bereits der 4. im März. Ich darf Frau Christine Tessmer-Reibler sehr herzlich willkommen heißen bei uns und möchte Sie kurz vorstellen. Kommt eben aus Wien von den Max-Perutz-Laboratories zu uns, wird heute über mondsichtige Würmer, in dem Sinn, wie der Mond die Fortpflanzung der Tiere steuert, sprechen. Sie ist aus Deutschland nach Wien gezogen, ist von dem her von der Forschung angezogen worden, sagen wir mal so, hat ein Forschungsstipendium hier auch bekommen und arbeitet jetzt seit 2 Jahren in Wien. Das ist für mich in dem Sinne betonenswert, weil wir schon sehr viele Forscher hier auch hatten und sehr oft auch die Kritik am Forschungsland Österreich gekommen ist und ich das auch jetzt bemerkenswert finde, wenn Leute nach Wien und nach Österreich kommen, um hier zu forschen. Es geht eben um mondsüchtige Würmer, um Tierchen. Sie sehen hier auch einige der Tiere, die uns die Frau Tessmer auch mitgebracht hat. Das heißt, wir werden dann auch die Borstenwürmer, um die es hier geht, genauer ansehen. Die sind sehr lebendig, wie ich das schon vorgeführt bekommen habe. Und wir sind zwar jetzt vom Mond ja eine Woche nach Neumond, aber auf das werden wir noch später drauf eingehen. Frau Tessmer ist Biologin von der Ausbildung her und war Visiting Scientist an Cambridge und in San Francisco und eben jetzt seit 2 Jahren in Wien tätig. Hat Startstipendium bekommen, den Startpreis und ist mit dem auch jetzt ausgestattet und kann forschen. Ja, herzlich willkommen hier und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag. Ich möchte eines nur kurz dazu sagen, wir haben kurz gesprochen, Sie können jederzeit unterbrechen während dem Vortrag, wenn Sie Fragen haben, gerne einfach Hand hoch, wir geben Ihnen das Mikro. Wir würden Sie wieder ersuchen zu warten, bis wir das Mikro weitergegeben haben. Wie Sie schon wissen oder die öfters hier waren, wir zeichnen die Veranstaltung auf, damit sie auch zum Nachhören im Netz zur Verfügung steht und dementsprechend hilfreich ist es später auch Ihre Fragen aufgezeichnet zu haben und nicht nur die Antworten, die Sie bekommen von uns. In dem Sinne, einen schönen Abend. Okay. Und viel Spaß.
Vielen Dank für das herzliche Willkommen und vielen Dank auch an Frau Meyer für die Einladung heute. Es freut mich sehr. Ich muss auch sagen, zu meiner relativ kurzen Erfahrung noch mit dem Forschungsstandort Österreich, die ist sehr positiv und ich bin in dem Sinne auch sehr begeistert von dem öffentlichen Interesse, das in Österreich herrscht gegenüber der Forschung. Ich muss sagen, dass von den Ländern, wo ich bisher war, in den USA und in Deutschland und auch ein bisschen in England, ist es mit das stärkste Interesse, was ich bisher spüre, von der Öffentlichkeit gegenüber der Forschung. Das ist für mich als Forscher, muss ich sagen, extrem schön, weil man nicht nur das Gefühl hat, dass man halt in seinem Forschungsschlösschen oder Forschungstürmchen da vor sich hin macht, sondern dass es halt auch irgendwo die Leute interessiert. Und also in dem Sinne habe ich einen sehr positiven Eindruck von Österreich und seiner Forschungslandschaft. Ja, ich möchte kurz was zu den Dingen sagen, zu den Würmern sagen, die ich hier mitgebracht habe. Als Wissenschaftlerin ist das so, dass wir machen das sehr gerne. Ich reiche sie rum. Also die gehen hier durch, keine Sorge. Dass wir sehr gerne uns ein Modellorganismus, ein Modelltier herausgreifen, an dem wir dann ganz besonders in die Tiefe gehen und das Ganze erforschen. Und für meine Forschungsgruppe, wir benutzen halt diesen Borstenwurm, der ist verwandt mit dem Regenwurm im Garten, lebt aber im Meer. Oder für manche, die vielleicht den Wattwurm kennen, der ist auch verwandt damit. Und das Besondere daran ist halt, dass diese Würmer sich mit ihre Fortpflanzung mit dem Mond zeitlich koordinieren. Im Prinzip, was ich mitgebracht habe, das ist einmal hier eine Schale, die ich jetzt mal rumgehen lasse. Das ist so eine Kulturschale, wie die bei uns im Labor steht. Ja? Wir haben dann ganz viele solche Regale und da stehen diese Schalen drin. Hier ist Seewasser drin, das kommt aus dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und dann sieht man hier drin solche kleinen Röhren. Ich gebe Ihnen auch dann Pipetten mit dazu, da können Sie mal so da drin rumstupsen. Da bei den größeren Röhren sieht man dann auch was rauskommen. Das sind die Würmer. Diese Würmer, die können sich diese Röhren selbst machen mit Spinnendrüsen an den Füßen. Und dann gibt es hier so kleinere Röhren, da sind kleinere Würmer drin. Die sieht man nicht ganz so gut. Also einfach mal auch da reingucken und das probieren. Ich reiche das mal an die Dame hier. Bitteschön.
Und einfach sich mal haben Servietten hier, falls Sie
hier habe ich. Das sind jetzt hier auch Würmer, die kommen aus der gleichen Box. Einfach damit es noch ein bisschen Ich reiche das mal an Sie. Eine Pipette. Da ist ein Wurm drin, hier sind zwei Würmer drin. Einfach mal durchgehen lassen. Das sind Würmer, die noch nicht reif sind. Wir nennen das Premature Adult, also vor der Reife sozusagen. Die können aber, die größeren zum Beispiel, können jetzt so um den Zeitpunkt irgendwann reif werden. Und was wird aus denen? Die verändern dann sehr drastisch ihre Morphologie, also ihr äußeres Aussehen. In der Biologie nennt man das Metamorphose oder Gestaltwandel. Die Gestaltgewandelten sind hier drin in diesen weißen Bechern. Und was sie dann sehen werden, ist, dass, wenn man das vergleicht mit den anderen, die hier rumgehen, diese sind zum Beispiel, hier sind Weibchen drin und Männchen. Die Weibchen sind diese ganz gelben. Und die sind deshalb so gelb, weil die...
Ich nehme mal welche einfach.
Genau, hier sind auch noch ein paar Pipetten.
Die leben wirklich.
Sie können die mal weil das anstupsen? Im Prinzip Säcke voller Eier und Spermien werden. Also diese Würmer bauen dann, wenn sie wirklich reif werden, im Prinzip ihren Darm zum Beispiel ab. Den brauchen sie nicht mehr. Und füllen sich voll mit Eiern und Spermien. Deshalb werden die so knallgelb. Das sind halt alles Eier und das Eidotter sozusagen, das sieht man da drin. Bitte? Den Darm zum Beispiel. Oder auch, ja, auch bestimmte Muskulatur bauen die ab. Die, im Prinzip, die leben dann nur noch für die Fortpflanzung. Und die verändern halt, was man dann bei den Männchen sieht, die sind so rot und ein bisschen weißlich. Das ist im Prinzip das Weiße, das sind die Spermien. Das Rote ist das Blutgefäßsystem, was man bei denen noch ein bisschen besser durchsieht. Und ja, das sind nicht alle Würmer machen das so. Es gibt auch welche, die verwandeln nur das Hinterteil dazu. Und dann füllt sich das Hinterteil komplett und dann stirbt sozusagen nur das Hinterteil ab. Aber unsere Würmer, an denen wir arbeiten, die machen das halt komplett. Okay? So. Gut. Jetzt möchte ich Sie entführen ein bisschen in die Welt, die meine tägliche Arbeit ist, und zwar die Welt der biologischen Rhythmen. Um Sie nicht zu lange darüber mit aufzuhalten, mit Definitionen und so weiter, aber um einen Grundstock sozusagen zu legen, worüber wir reden. Was sind biologische Rhythmen? Das sind wiederkehrende Zustände, zum Beispiel Schlaf-Wach-Phasen oder auch die Körpertemperatur verändert sich rhythmisch bei uns oder auch unsere Hormonspiegel. Zugrunde liegend solchen biologischen Rhythmen sind unsere inneren Uhren. Das sind die internen Mechanismen, die diese periodischen Zustände kontrollieren. Also das sind Moleküle, die schwanken. Und was mich als biologische Wissenschaftlerin interessiert, ist eigentlich, was sind diese zugrunde liegenden biologischen Uhren, die diese Rhythmen steuern? Wie ich schon gesagt habe, was sehr bekannt ist, typischerweise sind die 24-Stunden-Rhythmen. Oder auch Zirkadian um den Tag herum Rhythmen, die eigentlich jeder von Ihnen wahrscheinlich kennt, zumindest aus Jetlag oder Schichtarbeit, und die, wenn die halt gestört werden, wie zum Beispiel bei Flugreisen über den Atlantik oder wie in Kurzarbeit, das halt zu Stress führt. Und wenn das ständig gestört wird, auch durchaus zu chronischem Stress. Wie schon gesagt, im Prinzip fast jeder unserer Körperaktivitäten und auch Hormonspiegel und so weiter sind diesen Rhythmen unterworfen. Und wir kennen, was wir dafür nutzen, damit diese Rhythmen auch immer uns mit der Umwelt in Einklang bringen, also dass wir nicht aktiv sind, wenn es mitten in der Nacht ist oder sowas, dazu benutzen wir die äußere Umwelt. Im Speziellen für die 24-Stunden-Rhythmik ist das das Sonnenlicht. Und das Sonnenlicht, klar, das hat halt einen Rhythmus, weil sich die Erde um sich selbst dreht und damit immer zu einer bestimmten Zeit bei uns Tag ist und wieder Nacht ist. Okay, dann gibt es noch andere Rhythmen außer den 24-Stunden-Rhythmen. Das sind die saisonalen Rhythmen, die dadurch zusammenhängen, dass halt die Erde mit einem bestimmten Winkel um die Sonne auf einer elliptischen Bahn kreist. Und das führt bei uns dann immer zu den periodischen Temperaturveränderungen und auch Tagszeitveränderungen. Und das benutzen viele Pflanzen, viele Tiere, um halt zum Beispiel nicht zur falschen Zeit ihre Jungen zu bekommen oder die Samen zu bilden, zu blühen mitten im Winter oder sowas. Okay. Unter Biologen sind diese beiden genannten Rhythmen, gerade der 24-Stunden- oder Zirkadian-Rhythmik oder die saisonale Rhythmik, sehr gut untersucht. Also wir wissen sehr viel darüber in Bakterien, in Tieren, in Pflanzen, in Pilzen. Und dazu wissen wir schon sehr viel über die molekularen Grundlagen. Und es ist kein Zweifel, dass diese Rhythmen existieren und eben, dass sie biologische, molekulare Uhren haben. Wenn man aber in die Welt geht, in die Umwelt, dann ist klar, und das hängt von der Sonne ab. Wenn man aber in die Welt geht und in die Umwelt geht, dann weiß man irgendwie intuitiv, gerade wenn man am Meer wohnt, es gibt aber noch viele andere Rhythmen, den Organismen unterliegen. Und das sind zum Beispiel die Gezeitenrhythmen, ganz klar. Es gibt halbmonatliche Rhythmen, es gibt monatliche Rhythmen. Es gibt auch jährliche Rhythmen, die nicht saisonal sind. Und was halt sozusagen bekannt ist, auch schon seit einer ganzen Weile, ist, dass viele von diesen Rhythmen mit dem Mond korrelieren, mit Mondphasen spezifisch. Und das Interessante daran ist für mich als biologische Wissenschaftlerin, dass im Gegensatz zu der linken Seite, den zirkadianen und den saisonalen Rhythmen, wir haben nicht ein einziges Molekül, was wir bisher kennen, nicht ein einziges Gen, für uns Biologen halt sehr wichtig, dass wir wissen, was da rein involviert ist und was diese Rhythmen steuert. Und wir verstehen auch nicht, wie diese Rhythmen miteinander interagieren. Also es gibt ja durchaus Tiere, die besitzen sowohl einen 24-Stunden-Rhythmus, als auch leben sie in einer Zone, wo es Tiden gibt beispielsweise. Wie können diese Tiere das miteinander koordinieren? Wie koordinieren die einen monatlichen Rhythmus mit einem Tagesrhythmus? Wir haben überhaupt keine Idee, wie das auf der molekularen Ebene überhaupt funktioniert. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass die klassischen biologischen Systeme, die wir uns anschauen als biologische Wissenschaftler, in der, sagen wir mal, moderneren Molekularbiologie, die Rhythmen auf der rechten Seite alle nicht haben. Also die Taufliege, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, diese kleine Fruchtfliege, Drosophila, der Fadenwurm, an den viele Leute arbeiten molekularbiologisch, die Maus beispielsweise, all diese Tiere besitzen keine klaren Gezeitenrhythmen, monatlichen Rhythmen oder jährlichen Rhythmen. Was der Grund dafür? Der Grund ist, dass die meisten Tiere, die meisten Organismen, sollte ich sagen, die solche anderen Rhythmen besitzen, leben tatsächlich im Meer. Für Meerestiere ist das am besten nachgewiesen. Und hier ein paar Beispiele, was es für Meerestiere gibt, die das haben, außer denen, die ich Ihnen schon gezeigt, also den einen Wurm, den ich Ihnen schon jetzt gerade mitgebracht habe, der da auch mit drauf ist. Diese mondabhängigen Rhythmen sind extrem weit verbreitet, zum Beispiel in Muscheln sehen Sie da, diese Borstenwürmer sehen Sie da. Es gibt auch Fische, die sind mondabhängig, Krebse, Sie sehen da unten Seeigel, die mit den langen Stacheln und die mit weniger langen Stacheln. Korallen sind berühmt dafür, dass sie mondabhängige jährliche Massenreproduktion machen. Das ist auf der ganz rechten unteren Seite zu sehen. Und selbst außerhalb des Tierreiches gibt es solche mondabhängigen Rhythmen, nämlich bei Braunalgen. Das sind dieses weiße Bild. Das sind keine Tiere, sondern das sind, die sehen ein bisschen aus wie Pflanzen, gehören aber zu einem anderen Stamm. Wir untersuchen das an diesem Tier hier. Und was wir speziell untersuchen, was für unseren Wurm halt besonders wichtig ist, das sind besonders mondlichtkontrollierte Rhythmen. Also das heißt tatsächlich, das Licht, was von der Sonne kommt und vom Mond reflektiert ist. Das heißt auch auf der anderen Seite, dadurch, dass das Sonnenlicht ist, dass im Spektrum es beispielsweise keine wesentlichen Unterschiede gibt zu Sonnenlicht. Warum brauchen diese Tiere solche Rhythmen? Und warum ausgerechnet diese Meerestiere? Und ich glaube, ich muss den Film starten. Was Sie jetzt hier sehen, geht das los? Das sind ein Männchen und ein Weibchen, wie sie auch hier in diesen weißen Schalen rumgehen. Das Weibchen ist das, was sich da so schnell umdreht, und das Männchen ist das, was gerade die Spermien abgibt. Und jetzt wird das Weibchen auch gleich seine Eier abgeben, was da in diesem weißen Gebuddel auch passiert. Und was man sich, das passiert jetzt in so einer Petrischale. Im Prinzip einfach nur durchsichtig, so wie die, was Sie jetzt in der Hand haben. Was Sie sich vorstellen können, ist, dass natürlich hier in der Petrischale die Eier und Spermien sich finden. Klar, und Befruchtung findet statt. Jetzt stellen wir uns das Ganze aber im Meer vor. Und das Weibchen wird einen Tag vor dem Männchen fertig. Das war's für die Spezies. Weil natürlich, wenn die dann ihre Eier abgeben und keine Männchen sind da, wie sollen die Eier befruchtet werden? Das heißt, für diese Tiere, besonders die Tiere, die eine sogenannte externe Befruchtung machen, also ihre Keimzellen in das Wasser abgeben, für die ist das extrem wichtig, dass sie sich zur gleichen Zeit, dass ihre Keimzellen zur gleichen Zeit fertig sind. Und dafür benutzen halt diese ganzen Beispiele, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, die benutzen den Mond und die Mondphasenregulation und die Mondphasenabhängigkeit dazu, um den Reifezeitpunkt ihrer Keimzellbahn zu synchronisieren. Und natürlich, die müssen das nicht nur auf den Tag hinbekommen, sondern auch noch zu einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, diese Würmer schaffen das mit Hilfe des Mondes, bestimmte Reihe von Tagen auf diese Reihe von Tagen sich zuzubringen. Und gleichzeitig machen die das nur noch normalerweise in der Nacht. Wir zwingen die dazu im Labor, dass sie das in der Nacht nicht machen, indem wir sie jetzt getrennt halten. Deswegen sind die Weibchen und die Männchen nicht zusammen. Die würden nämlich sonst sofort ihre Eier und Spermien abgeben. Aber in der Natur, was passiert ist, wenn man die sich fangen möchte und das beobachten möchte, dann geht man zum Beispiel auf Ischia und muss dann aber in der Nacht so gegen 12 oder 2 rausfahren mit dem Boot und kann dann tatsächlich an der Küste beobachten, wie diese Würmer nach oben kommen und dann an der Oberfläche sich halt diese Tänzer aufführen. Und aber eben Ziel der Sache ist, fertig zur gleichen Zeit zu sein und dann damit die Fortpflanzung zu sichern. Okay. Das Ganze ist sehr gut beschrieben worden, fürs Labor auch, und zwar von vor über 60 Jahren jetzt mittlerweile, nee, über 50 Jahren, Entschuldigung, also von einem deutschen Professor in Tübingen damals, dem Herrn Hauenschild. Der hat als erstes nachgewiesen, dass diese Reifung tatsächlich mit der Mondphase korreliert bei diesen Würmern hier. Und ich soll doch sagen, wir haben tatsächlich einen Teil von seiner alten Kultur bekommen. Die ist so lange dann in Deutschland in den Universitäten immer beibehalten worden. Und dann hat sie auch mein ehemaliger Chef bekommen und wir haben dann einen Abzweig davon auch bekommen. Also die Würmer, die Sie hier haben, die gehen nur zurück auf die, mit denen auch diese Analyse zum Beispiel von diesen Daten gemacht worden ist. Und was Sie jetzt hier sehen, ist einfach nur ein Diagramm. Auf der X-Achse die Lunarphase, der lunare Monat, korreliert, also hat sozusagen die verschiedenen Phasen. Und dann auf der Y-Achse die Zahl der reifen Tiere, also reife Tiere, so wie sie in diesen weißen Schalen sind. Und dann sehen Sie halt, dass zum Vollmond de facto keine reifen Tiere sind und im Neumond sehr viele. Das untersuchen wir halt im Labor, weil wir wissen wollen, was sind die Mechanismen, die dahinter liegen. Wir uns die Frage, wie macht man das in Österreich? Da ist nicht unbedingt sehr viel mehr. Und mit dem Mond, weil wir auch nicht immer das alles so draußen stehen haben. Was wir machen ist im Prinzip, wir spielen diesen Würmern halt mit Lichtzyklen das vor und wie Sie hier sehen, bekommen wir unser Wasser halt von marinen Stationen beziehungsweise mischen uns das selbst mit bestimmten Salzen, die wir haben. Und auf der linken Seite sehen Sie eine Doktorandin von mir und mich selbst, wie wir da an so einem Mondlichtregal stehen und das hat LED-Lampen, mit denen können wir dann halt auch die Wellenlängen ganz exakt einstellen. Ob wir zum Beispiel probieren wollen, ob blaues Licht anders funktioniert als rotes Licht, was ist mit der Intensität. Und auf der rechten Seite ist ein kleiner Computer, mit dem wir dann eben diese Mondphasen programmieren und sagen, okay, wir wollen jetzt das so und so schnell dimmen oder abnehmenden Mond, zunehmenden Mond haben und so weiter. Und in der Hand, was ich da halte, das ist dann für unsere Experimente dieses Regal. Wir haben auch dann größere Kulturen, mit denen wir dann, das sind dann ganze Räume voll, die voller Regale einfach nur stehen. Und da, was wir gemacht haben, ist, wir nutzen dann einfach so eine Handlampe, die wir dann halt für 7 Tage anschalten während der Nacht. Und das ist dann unser Vollmond. Also ganz vereinfacht für uns. Denn wir wollen es nicht zu kompliziert haben. Wir wollen im Prinzip die grundlegenden Sachen verstehen. Okay, das ist dann, wie das bei uns aussieht, wenn wir unsere Lichtsachen da, unsere Lichtrhythmen da haben. Das ist auch wieder so ein Reifungsdiagramm, der lunare Monat auf der X-Achse, auf der Y-Achse die Zahl der reifen Tiere einfach eingetragen. Und dann sieht man, der Tag, das ist das Gelbe, das sind 14 Stunden Tageslicht. Und dann ist das untere, dieser Balken, der ein bisschen hellgelb ist und dann schwarz, das ist die Nacht. Und der Zeitraum von 7 Tagen, oder 7 Nächten besser gesagt, wo der hellgelb ist, das ist der Zeitpunkt, wo wir Vollmond geben. Und dann haben diese Würmer keinen Reifen de facto nicht mehr. Und dann, wenn wir ihnen einen Neumond geben, dann machen sie halt diesen Peak und fallen dann langsam wieder ab bis zum nächsten Vollmond. Und damit können wir halt, das, was das Gute ist für unser Labor, wir können das halt so einstellen, wie wir wollen. Dieser linke Graph stammt von der Kultur, von dem Kulturraum, der in Phase läuft mit dem normalen Vollmond draußen. Und der rechte Graph stammt von einem Kulturraum von uns, wo wir einfach das Ganze antizyklisch laufen lassen. Denn wir wollen halt immer reife Würmer haben. Das heißt, wenn Neumond ist, haben die Vollmond. Das symbolisiert dieser kleine Balken da. Und dass die Würmer nicht merken, dass sie... Nein, das funktioniert. Was auch gleichzeitig, das ist eine sehr wichtige Frage natürlich auch gewesen, was gleichzeitig auch beweist für uns, dass es wirklich dieser Lichtstimulus ist. Der ja, zum Beispiel, und nicht andere Faktoren, die nicht Licht sind, und dass die das wirklich steuern. Genau.
Dürfen wir Sie bitten, auf das Mikro zu warten, damit wir das mit drauf haben? Das wäre super. Auch noch. Danke.
Aber das Mondlicht muss doch anders sein als das Licht, das Sie da anzünden.
Tatsächlich, das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich ist es aber, und sicherlich das Mondlicht ist auch anders als das, was wir da anhaben, aber das stört die Würmer nicht. Und wir wissen auch mittlerweile, dass es, ich sage gleich was dazu, wir wissen auch mittlerweile, dass es egal ist, ob wir rein rotes Licht verwenden oder rein blaues Licht verwenden. Das ist den Würmern egal, die benutzen das als Signal trotzdem. Wenn man sich überlegt, was macht den Vollmond denn aus? Da gibt es im Prinzip eigentlich im Wesentlichen zwei Kriterien. Einmal, dass natürlich das Licht ist schwächer als das der Sonne. Aber es ist natürlich immer das Problem, wie unterscheide ich einen bewölkten Vollmond von einem Halbmond, der ohne Wolken ist. Dann gibt es auch noch einen anderen Punkt, und der ist, dass, wenn man sich das genau anschaut, nur der Vollmond ist die ganz, also wenn die Sonne untergeht, dann geht der Mond auf. Und wenn der Mond untergeht, dann geht die Sonne auf. Das heißt, zum Zeitpunkt des Vollmondes haben wir 24 Stunden Licht. Natürlich verändert sich die Intensität, aber es sind einfach 24 Stunden. Währenddessen zu allen anderen Mondphasen gibt es eine Phase der Dunkelheit dazwischen. Und das heißt, das macht auch, sagen wir mal, ökologisch mehr Sinn, weil die Würmer, denen ist das egal, ob da eine Wolke dazwischen ist oder nicht, sondern wie hell das wirklich ist. Solange wie sie 24 Stunden Licht bekommen, interpretieren die das wahrscheinlich als Vollmond. So, das heißt, unsere momentane These, die Frage, wie nehmen die das wirklich wahr und was nehmen die wirklich wahr davon, ist tatsächlich, was die wahrnehmen ist, gibt es eine Dunkelheitsphase dazwischen oder gibt es keine? Und das reicht als Stimulus aus. Es ist auch egal, man kann das Licht, was in der Nacht kommt, genauso hell machen wie das am Tag. Die interpretieren das trotzdem als Vollmond. Also die brauchen auch keine Intensitätsunterschiede in dem Sinne.
Das war nämlich auch eine Frage, die ich sofort gestellt habe, wie es den Tieren jetzt geht, wenn sie hierher transportiert werden, komplett andere Lichtverhältnisse und komplett aus dem Rhythmus draußen sind. Und wir haben das halt im Vorgespräch irgendwie so gehabt, sie sind ein bisschen jetlagged.
Das ist jetzt meine Theorie dazu, dass sie im Prinzip jetzt sehr artifiziellen Lichtbedingungen ausgesetzt gewesen sind. Und wenn sie dann zurück in unsere Kultur kommen, dann morgen früh, dann kommen sie wieder in ihren normalen Rhythmus rein, so wie wir nach einem Flug halt auch einen Jetlag haben können. Aber auch, das ist die Natur dieser biologischen Uhren aber, dass die sich umstellen können. Das ist ja auch der sozusagen ein Sinn davon, dass der Rhythmus, also der Oszillator in diesen Organismen, in diesen Tieren, der tickt. Aber wann dieser Oszillator genau auf früh eingestellt ist oder auf Vollmond im Falle der Mondrhythmen und wann es ein Neumond ist, das gibt die Umwelt denen. Und damit kann man sich immer umstellen. Damit können wir uns auf eine Reise, wenn wir nach Amerika sind, für unsere Tagesrhythmik umstellen. Damit können die sich umstellen, wenn sie sich irgendwo anders an der Küste befinden. Oder wenn sozusagen die Larven weggeschwemmt werden und in einen anderen Bereich kommen, können sie sich trotzdem darauf einstellen.
Gibt es zwei Fragen? Ja. Wie lange?
Ist das die Tatsache, dass bei Vollmond 24 Stunden zumindest ein bisschen ein Licht da ist, ist das auch die Erklärung für diesen ganzen Mondkalender? Ich meine jetzt das, was okay, wann man Haare schneiden soll und so weiter, aber dass das auch irgendwie den Organismus beeinflusst.
Ich gebe Ihnen eine kurze Antwort jetzt. Ich habe ganz am Ende zwei Dias dazu. Die kurze Antwort ist natürlich, es gibt immer noch zwei Sachen zu unterscheiden hier. Der eine Punkt ist, dass oder drei Sachen eigentlich. Eine Sache ist, was ist wirklich biologisch nachgewiesen? Und wo geht die ganze Sache in Verallgemeinerung, die über die Jahrhunderte gekommen ist, in eine Art Mythen über? Und wahrscheinlich hat das mit Haare schneiden und auch manche Sachen, muss man die Blumen zu bestimmten Zeiten wässern, schneiden oder sonst irgendwas, eher damit zu tun, dass es sich wahrscheinlich da um Verallgemeinerungen handelt, die einen wahren Kern haben in der Biologie, aber die in so weite Bereiche gebracht worden sind, dass es da schwierig wird, einen wissenschaftlichen Punkt zu finden. Wie gesagt, ich habe am Ende dann noch ein bisschen was dazu.
Hier war noch eine Frage, ich glaube, über die Lebensdauer.
Ja, wie lange lebt der Wurm?
Wie lange lebt der Wurm? Das ist im Prinzip mindestens 3 Monate. Das hängt, ich sage es jetzt so, der Punkt ist, das hängt davon ab, wie wir ihn füttern. Also wenn diese Würmer halt nichts genug zu fressen bekommen, oder was ich auch noch sagen sollte, diese 14 Stunden Tageslicht sind nicht zufällig, das ist Sommerzeit. Wenn das im Winter passiert, dann leben die länger. Und weil die natürlich, die werden reif dann im Frühjahr und so weiter. Also wenn die Tage wieder länger werden. Deswegen mindestens 3 Monate. Das kann aber länger sein, bis zu einem halben Jahr, bis zu einem Jahr.
Der Wurm, die Spermien und die Eier werden gebildet und dann stirbt er ab. Mhm. Also ist das jetzt nicht ein Monatszyklus quasi, sondern ab wann wird er geschlechtsreif?
Der wird geschlechtsreif nach zum Beispiel eben 3 Monaten.
Aha, und die müssen,
und dann wird das eingeleitet, genau, und dann stirbt er. Ja. Dann stirbt er. Also diese Würmer, damit die reif werden können, brauchen die eine bestimmte Größe. Also eine bestimmte Zahl an Beinpaaren. Das ist jede Länge, sozusagen über ihr Leben tun die mehr und mehr Beinpaare dazu bringen, deswegen werden die immer länger. Und wenn die eine bestimmte Zahl an Beinpaaren haben, dann gibt es ein Signal, jetzt bin ich groß genug, jetzt kann ich reif werden. Okay.
Warum holt man sich nicht irgendwann auch wieder Würmer aus der freien Natur? Ich meine, diese Weiterzucht, die transportieren die auch in sich schon irgendein Programm. Wenn sie da über Jahrzehnte immer wieder sich reproduzieren in Labors?
Das ist eine sehr gute Frage. Was passiert mit denen über diese Jahrzehnte? Beispielsweise verlieren die das Programm auch, weil sie ja die ganze Zeit nur zu diesen sehr artifiziellen Bedingungen gehalten werden. Also im Prinzip der Punkt ist erstmal, nein, sie haben es nicht verloren. Das wissen wir, weil wir halt wir zeichnen das auf und schauen, haben sie es noch und wie sieht es aus? Es gibt einen sehr interessanten Punkt dazu, das ist tatsächlich, diese Würmer, wir halten die in bestimmten, wir nennen das Stämme. Das heißt, Geschwister werden immer miteinander gekreuzt. Dass die Idee für uns als molekulare Biologen ist, dass die Diversität abnimmt in den Molekülen. Damit können wir einfacher arbeiten. Das sind einfach praktische Gründe. Und was wir aber sehen ist, dass in diesen unterschiedlichen Familien, wie man das auch nennen könnte, dass es tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen gibt der Mondphasen, also dieser Rhythmen. Hier sehen Sie jetzt einen Rhythmus von einem bestimmten Stamm. Und wir haben aber einen anderen Stamm. Was der macht, ist ganz witzig. Der hat auf einmal 2 Peaks. Das habe ich nicht mitgebracht, weil sozusagen das wird komplizierter. Aber das hat eindeutig damit zu tun, obwohl er das gleiche Signal bekommt, geht der hoch, dann geht er wieder runter, dann geht er hoch. Und wir wissen nicht, wie er das macht. Und das ist aber ganz eindeutig eine Sache, die entstanden sein muss während dieser ganzen Einkreuzung und so weiter. Das heißt, da haben sich einfach die Familien getrennt und so wie es bei Menschen sozusagen dann bestimmte Phänotypen gibt, gibt es bei den Würmern dann auch welche. Wir haben auch mittlerweile tatsächlich letztes Jahr im Mai uns welche neu geholt aus Italien und vergleichen die jetzt auch mit unseren Laborstämmen. Nur muss man sich halt vorstellen, dass bei diesen die genetische Diversität, also das bedeutet, wie viele Unterschiede gibt es in einem Gen oder in einem Protein halt von dem Individuum A zum Individuum B, ist bei diesen Organismen mehr so groß wie bei uns zum Beispiel zwischen Mensch und Maus. Also obwohl das noch die gleiche Spezies ist, die sich miteinander fortpflanzen können, trotzdem haben die so eine großen Unterschiede, wie es bei uns über die Speziesgrenzen weggeht. Das ist einfach eine andere Dimension von Unterschieden. Und das macht das molekularbiologische Arbeiten einfach damit ein bisschen schwierig. Aber das ist eine sehr gute Frage.
Es gibt eine Frage der Direktorin.
Ich habe eine Frage. Haben Sie schon versucht, auch die Würmer zu verwirren, indem Sie zum Beispiel 2 Tage Vollmond und 2 Tage Neumond?
Ha! Sehr schön. Dankeschön. Was passiert? Nicht ganz, also was Sie jetzt gerade sagen. machen wir auch. Die einfachste Variante der ganzen Frage ist, was passiert, wenn wir ihnen die ganze Zeit Mond geben? Also im Prinzip statt einem Stimulus nur für 7 Tage, geben wir mal die ganze Zeit. Was passiert ist, der Rhythmus geht verloren. Das heißt, die wissen, das Problem, was die machen ist, die versuchen irgendwie, werden ein bisschen älter und älter und irgendwann scheint ihnen der Körper zu sagen, so jetzt werden wir mal endlich reif. Und was dann passiert ist, im Prinzip, die werden völlig rhythmisch. Das ist das, was Sie jetzt hier sehen. Jetzt kann man sagen, na gut, dann brauchen die ja diese ganze Rhythmik überhaupt nicht. Warum, wenn es so wichtig ist, dass die zur gleichen Zeit reif werden, jetzt werden aber doch hier offensichtlich über 20 Würmer zur gleichen Zeit reif. Das stimmt natürlich, aber es hängt natürlich mit der natürlichen Populationsgröße zusammen. Wenn es nur sehr wenige Würmer gibt in dieser bestimmten Region und die werden über ein größeres Gebiet reif, dann haben die natürlich Probleme. Also deshalb ist das halt auch ein Thema für Lichtverschmutzung. Weil das natürlich eine Implikation ist der ganzen Sache, Störungssignale, was bedeutet das für die Rhythmen und so weiter, ist, dass das menschlich gemachte Licht, was ja artifiziell ist und was man jetzt hier auf dieser Karte sieht, das ist die Erde bei Nacht und die verschiedenen Störlichter, die wir haben, und insbesondere auch in Küstenbereichen, ist natürlich ganz klar, das kann diese Würmer verwirren. Und damit auch diese Rhythmen kaputt machen. Und es ist tatsächlich, also es ist tatsächlich ein Thema, was man jetzt hier auch sieht. Das ist ein Buch, wo eine Gruppe mitgewirkt hat, von einem Astrophysiker und zwei TV-Journalisten geschrieben, über tatsächlich die Probleme, die solche Störlichter aufbringen. Ich habe das auch mal mitgebracht, wer mal drin blättern möchte. Also das ist hier. Und da gibt es halt verschiedene Sachen auch drin. Licht im Wandel der Zeiten, Lichtverschmutzung in Mitteleuropa, mehr so allgemein auch für die Physiker. Die können ihre Sterne nicht mehr sehen, aber dann natürlich auch Licht zur falschen Zeit. Was bedeutet das für die Biologen, für Vogelzüge, die sich versuchen, an den Sternen zu orientieren, für Insekten, die auch den Mond als Navigationshilfe benutzen und eben für Meeresorganismen, die den Mond als Rhythmengeber benutzen. Und das Problem für uns ist im Prinzip, wir wissen halt, diese Lichter, diese Störsignale nehmen immer mehr zu. Wenn wir gucken, wo er herkommt, Das ist der Küstenbereich, wo wir letztes Jahr waren im Mai auf Ischia. Und da sieht man halt, was die für Störlichter haben. Die Frage ist, können die überhaupt den Mond noch wahrnehmen? Und wir wissen, momentan haben wir das Problem, dass wir weder wissen, wie die Rhythmik wirklich biologisch funktioniert. Und wir fangen sie an, kaputt zu machen in der Biologie. Wir haben keine Ahnung, was mit den Ökosystemen da passiert. Das ist halt auch ein anderer Grund, warum wir uns damit beschäftigen, weil wir wollen halt auch versuchen herauszufinden, gibt es irgendeine Möglichkeit, indem wir beispielsweise die Wellenlängen anpassen oder halt Licht nicht die ganze Zeit geben, während der ganzen Nacht oder sowas, dass es den Würmern hilft, ihren Rhythmus zu behalten und damit halt auch das Ökosystem weniger stört. Das ist so ein Nebenaspekt von der ganzen Frage. Verwirren wir die Würmer? Was wir ein Bild aus der echten Forschung sozusagen, das Einzige, was ich mitgebracht habe, was wir halt da zum Beispiel versuchen herauszufinden, ist, wo sitzen die Lichtrezeptoren? Wir wissen aus alten Arbeiten schon von 1960ern, dass es die Augen nicht sind. Das ist ein Blick auf den Kopf der Tiere, gefärbt jetzt mit verschiedenen Färbemöglichkeiten. Was Sie sehen, links diese kleinen blau-schwarzen Flecken, das sind die Augen. Und in der Mitte sieht man solche braunen, dicken Knubbelstrukturen. Und das sind solche großen Photorezeptorzellen. Das sind im Prinzip Zellen, die ist da schematisch aufgezeichnet. Die haben riesen Verlängerungen, Vergrößerungen ihrer Membranen. Und das ist typisch für sensorische Zellen, die damit sehr sensitiv werden gegenüber zum Beispiel Licht. Unsere Photorezeptorzellen im Auge funktionieren genauso. Sie zapfen und Stäbchen. Die haben auch extreme Membranvergrößerungen und damit sind sie halt für Licht sensitiver. Und diese Zellen, da haben wir halt gefunden, die besitzen auch lichtrezeptive Moleküle und sind halt extrem vergrößert von ihrer Membran, sitzen aber mitten im Kopf und können im Prinzip nichts anderes als Licht wahrnehmen. Und wir versuchen halt herauszufinden, sind das jetzt wirklich die Lichtrezeptoren? Wie reagieren die, wie verschalten die, wie funktioniert das wirklich im Gehirn, was steuern die wirklich? Das ist sozusagen eine der konkreten Fragestellungen, die wir im Labor untersuchen. Okay, jetzt habe ich versprochen ganz am Ende, dass ich noch kurz auf die allgemeinen Fragen eingehe. Also was ist jetzt mit dem Einfluss des Mondes halt nicht nur auf unsere Würmer, sondern auf den Menschen, auf Nutztiere, Nutzpflanzen? Muss man die Weinreben zum Zeitpunkt schneiden, Vollmond und Neumond? Was ist mit Lun Aqua? Nur gezapft zum Vollmond, hat das irgendeinen Sinn? Ich möchte kurz was sagen zur Historie der ganzen Sache. Wie kommen diese Sachen zustande? Wie kommen diese Verallgemeinerungen, denen wir ausgesetzt sind? Wahrscheinlich, wo kommt das her? Und es gibt Berichte von Fischern schon vor über 2000, also von 2000 vor Christus aus dem klassischen Altertum, die berichten, dass Krabben und Seeigel voll und leer sind, abhängig von der Mondphase. Was bedeutet voll und leer? Jetzt haben Sie hier so einen Seeigel von oben geguckt. Das ist ein Seeigel jetzt von der Seite betrachtet, aufgeschnitten. Was man da jetzt sieht ist, da ist zum Beispiel der Darm, der geht so durch die Mitte durch, oben ist der After. Dann hat man an der Seite so Stacheln und dann an der anderen Seite ist angedeutet, sind so die Füßchen, mit denen können die sich fortbewegen. Und dann gibt es da sowas Gelbes, das sind die Gonaden. Und diese Gonaden, die können halt größer oder kleiner sein. Und in einem Extremfall sieht das Ganze so aus, wenn sie wirklich groß sind, das ist im Prinzip, der ganze Segel ist Gonade. Das ist halt der Zeitpunkt, wenn die reif werden und wenn sie eigentlich fähig wären, ihre Fortpflanzung durchzuführen. Und das bedeutet halt, wenn die Gonaden groß sind, ist das Tier voll, wie das genannt wurde. Wenn die Gonaden klein sind, weil sie abgeleicht haben, dann sind die leer. Und das, wie ich schon erzählt habe, geht halt tatsächlich bei den Meeresorganismen mit dem Mond einher. Das heißt, diese Beobachtungen von diesen Fischern, die sind tatsächlich wahr. Dann ist das Ganze aufgegriffen worden von Berichtsschreibern, zum Beispiel Aristoteles hat darüber berichtet, über die Teile der Tiere im vierten Band. Auch von Lucilius ist das aufgegriffen worden, der dann sagt, der Mond nährt die Muscheln und bläht die Segel auf. Da wird es schon ein bisschen allgemeiner. Oder Luna alet ostrae emplet echinos, genau gesagt. Das Ganze geht so weiter bis zur Zeit des Barocks, wo man dann finden kann, dass Francis Bacon berichtet über zeitgenössische Annahmen, dass auch die Gehirne von Waldschnepfen, Kälbern, Kaninchen und Austern sowie Herzmuscheln am vollsten bei Vollmond seien. Was hier wieder auftaucht, interessanterweise, sind die Herzmuscheln und die Austern. Und da kommen wir natürlich zurück in die marine Umwelt und so weiter. Da liegt halt der wahre Kern. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Kaninchen, Waldschnepfen und Kälbergehirne irgendwas in der Größe mit dem Mond zu tun haben. Was also wahrscheinlich passiert ist, ist, dass eine ursprünglich korrekte Beobachtung verallgemeinert worden ist und interpretiert worden ist und auf viele Bereiche des Lebens ausgedehnt worden ist. Und im Prinzip damit dann gekommen ist in Bereiche von Mythen und Märchen. Das Ganze findet sich so nicht nur über biologische Beobachtungen, sondern wer zum Beispiel auch die Sage von Troja kennt und Schliemann, der im Prinzip aufgrund dieser Sage gefolgt ist und versucht hat, das Troja zu finden, der weiß, dass es sicherlich auch in anderen historischen Gegebenheiten wahren Kern geben kann, der aber dann so ins Kulturgut aufgenommen worden ist und so in die verallgemeinert worden ist, dass dieser ursprünglich wahre Kern halt sehr nicht mehr wirklich wahrnehmbar ist. Und so ist jetzt meine persönliche Meinung, denke ich, was passiert auch mit vielen Dingen, was den Mond und den Einfluss auf die Lebewesen zu tun hat. Also ganz klar, wahrer Kern, was marine Organismen angeht, Meeresorganismen und ihre Fortpflanzung, auch Tiere in der Tidenzone. Was andere Sachen angeht, werden wir mal gucken müssen, was ist wirklich der wahre biologische Kern. Und das ist eine Sache, mit der wir uns halt beschäftigen und die wir versuchen, mit unseren Meereswürmern rauszufinden und zu schauen, okay, wenn wir dann dort wirklich verstehen, was biologisch funktioniert, welche Moleküle da eine Rolle spielen, finden wir das dann wieder in anderen Organismen, wo es halt nicht so klar ist. Oder ist das andere doch tatsächlich in den Mythen und Märchen einzuordnen? Das sind meine letzten Worte dazu und wenn Sie noch Fragen haben, wäre ich sehr froh, mit Ihnen weiter zu diskutieren.
Vielen Dank. Es gibt sofort eine Frage, bitte, Nadine.
Ja, ich habe eine Frage bezüglich der Pflanzen. Manche Pflanzen, die Säfte von den Pflanzen, sagt man oder meint man, das hängt auch von den Mondphasen ab. Ist das auch nur lichtabhängig? Oder
was für Pflanzen?
Der Saft von den Pflanzen.
Dass der steigt und wieder...
Ist das mondabhängig, ja oder nein? Oder ist das auch eine Mythe?
Ich würde es so beantworten, ich habe mit Botanikern bei uns im Institut sehr viel darüber geredet, was halt diese Sachen mit Einfluss des Mondes auf die Pflanzen eingeht, was wirklich Mondrhythmen wären. Und dafür gibt es interessantermaßen keine guten Studien. Also ich würde es so sagen, wissenschaftlich belegte Studien gibt es keine. Was auf der anderen Seite sagt, dass es aber möglich wäre. Also es gibt auch keine Gegenbeweise dafür. Aber momentan Wissenschaft belegt nein.
Ich hätte noch eine Frage zum 24-Stunden-Rhythmus. Ist schon mal versucht worden, den zu ändern auf 20 Stunden oder 28 Stunden?
Ja, das ist versucht worden, also diese zirkadianen Rhythmen. Man sollte dazu sagen, dass die innere Uhr, die wir haben, dass die bei den meisten Menschen anders ist als genau 24 Stunden. Also bei den meisten Menschen ist dieser Rhythmus etwas länger. Deswegen fällt es uns im Allgemeinen leichter, lange aufzubleiben, also spät ins Bett zu gehen und sozusagen uns zu verschieben. Das hängt damit zusammen, dass die inneren Moleküle, die in uns schwingen, dass diese Schwingungsperioden etwas länger sind als 24 Stunden. Also insofern kommt uns eine leichte Verlängerung sogar entgegen. Es ist, bei manchen anderen Menschen ist der kürzer und diese Leute, die gehen dann sehr schnell ins Bett, werden früher müde und so weiter. Gibt es tatsächlich auch Familien, in denen das vererbt wird. Und die gehen dann, also die haben sozusagen einen verkürzten Rhythmus. Den kommt sowas auch entgegen. Hat man das ansonsten artifiziell versucht, man kann den halt in einer gewissen Weise auch bei, was wir die ganze Zeit im Prinzip machen, ist, wir verkürzen unseren Rhythmus künstlich, indem wir uns immer wieder mit der Sonne und mit dem Tageslicht, also mit unserem 24-Stunden-Rhythmus in Einklang setzen. Also in dem Sinne machen wir das die ganze Zeit. Es geht halt bis zu einer gewissen Grenze. Also man kann das schon nur ein paar Stunden verschieben, also kürzer und länger machen, aber irgendwann kommt uns das biologisch, finden wir es nicht mehr gut. Also dann ist das auch für den Metabolismus und so weiter schwierig.
Bitteschön.
Haben Sie die Würmer schon gefragt, warum die das machen? Haben die Jungtiere nach der Befruchtung bessere Überlebenschancen, wenn sie Dunkelphasen vor sich haben?
Warum sie jetzt den lunaren Rhythmus haben? Na, ich meine, der lunare Rhythmus ist ja ganz klar für die Reifung der Keimzellen verantwortlich. Also das ist das, was lunar gesteuert wird. Und das heißt, die Jungtiere, die haben äußerlich sichtbar noch keinen Rhythmus. Wir wissen, dass die Moleküle in denen schon mit einer lunaren Rhythmus ticken. Das heißt aber eher, das bereitet die darauf vor, dass sie dann zur richtigen Zeit reif werden. Aber es scheint so zu sein, dass das alles auf die Reifung der Keimzellen abgestimmt ist. Und für andere Dinge, soweit wir das wissen, bei diesen Würmern zumindest nicht verwendet wird. Ich meine, dass das in der Nacht passiert mit der Paarung beispielsweise, das hat was damit zu tun, dass wahrscheinlich auch die dann weniger Fressfeinde haben. Ja. Und dass damit auch die Larven, die dann schlüpfen und so weiter, zumindest während dieser Paarungsphase, dass das ein bisschen ungestörter ist. Aber dann natürlich haben die ganz normal Tag und Nacht und so weiter. Und
okay. Gleich davor.
Hat der Mond Einfluss auf Katzen?
Sagen wir es mal so, als Lichtstimulus sicherlich. Ich meine, in dem Sinne ist es ja zusätzliches Licht, wie jedes andere Licht auch. Das heißt, wenn es einen Vollmond gibt, dann reagieren natürlich auch die Katzen auf dieses zusätzliche Licht und können dadurch zum Beispiel aktiver sein. Genauso wie es auch manche Menschen, die sehr lichtempfindlich sind, durch den Vollmond tatsächlich auch mehr aktiv werden oder sowas oder schlechter schlafen können. Das hängt aber wahrscheinlich tatsächlich einfach nur damit zusammen, es ist, als ob man eine Glühbirne machen würde oder sowas. Gibt es einen Mondrhythmus bei Katzen? Nein, nicht so weiß, dass man das weiß.
Wenn Neumond?
Nee, wie gesagt, der Unterschied zwischen Neu und Vollmond im Sinne von Licht kann Einfluss haben, im Sinne von Rhythmus, nicht, dass es zumindest wissenschaftlich nachgewiesen wäre. Da gibt es halt wirklich diesen Punkt, dass richtig wissenschaftlich gut fundierte Berichte und auch Studien und Aufzeichnungen und so weiter, die gibt es tatsächlich eigentlich nur für Meeresorganismen bisher.
Es gibt jetzt eine Frage ganz hinten von dem Herrn und dann bei der Dame an der Säule. Bitteschön.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Seeigel volle Gonaden hatten bei Vollmond, während ihre Würmer das bei Neumond haben?
Das ist korrekt. Das hängt aber auch innerhalb unserer Würmer, also innerhalb der Gruppe der Würmer und innerhalb der Gruppe der Seeigel ändert sich das von Spezies zu Spezies. Also es gibt beispielsweise auch so verrückte Sachen, dass und es gibt natürlich auch Seeigel, die haben keinen Mondrhythmus. Also es gibt alles Mögliche. Es gibt auch zum Beispiel Bossenwürmer, die machen das nicht zum Vollmond, auch nicht zum Neumond, die machen das entweder bei zunehmendem oder bei abnehmendem Mond. Also das ist wahrscheinlich auch eine Sache, um die Speziesgrenzen aufrechtzuerhalten, beispielsweise. Es gibt dann auch sehr verrückte Sachen. Es gibt zum Beispiel zwei Spezies von Seeigeln, die sind sehr nah miteinander verwandt. Wenn die getrennt leben, dann haben die gar keinen Mondrhythmus, kommen die zusammen, dann scheinen die sich so zu beeinflussen, dass die eine Spezies das zu einer bestimmten Mondphase macht und die andere zur anderen. Eine Theorie, also eine Hypothese da ist, von der ökologischen Seite tatsächlich irgendwie zu versuchen, die Artgrenzen aufrechtzuerhalten.
Schlafstörungen bei Vollmond. Die hängen im Prinzip nicht von den Mondphasen ab, wenn ich sie da jetzt richtig verstehe, sondern einfach, wenn Vollmond ist, ist mehr Licht und dann hat man wahrscheinlich eher Schwierigkeiten einzuschlafen. Aber wenn jetzt Vollmond ist und es ist bewölkt und es ist finster, dann, weil es gibt so viele Leute, die sagen, jetzt hast du schlecht geschlafen, ah ja, ist eh klar, es war ja Vollmond und im Grunde genommen...
Also im Prinzip, was wissenschaftlich erwiesen ist, ist eigentlich nur der Lichtfaktor.
Der Lichtfaktor.
Ja, ist der Lichtfaktor. Also das ist das, was wir wissen, das ist auch gut erwiesen. Alles andere würde ich eher momentan im Bereich von doch eher Mythen abtun. Und natürlich, unser Gehirn arbeitet in einer Weise, dass wir positive Korrelationen uns sehr viel besser merken als negative Korrelationen. Das heißt, wenn etwas eintrifft und wir können es mit einer Sache zusammenbringen, dann merken wir uns das sehr gut. Wenn man das aber zählt, wie häufig das dann nicht eintritt, dieser Zusammenhang, dann tendieren wir dazu, wenn das nicht stimmt, das eher zu vergessen. Das ist einfach eine Art und Weise, wie wir funktionieren. Und deshalb... Es ist, glaube ich, wahrscheinlich eher so, dass wenn Leute das damit korrelieren, dass das eher, ja, also nicht, es eher mit dem Licht wirklich nur zusammenhängt.
Wir haben eine Frage hier, ganz im Blick.
Füttern Sie die Laborwürmer oder müssen Sie von den Körperreserven leben, bis sie sterben?
Die werden gefüttert. Die leben, also die kriegen drei Sachen. Die kriegen biologisch korrekten Spinat. Das hängt damit zusammen, dass die normalerweise sich im Meer von Makroalgen, also großblättrigen Algen ernähren und der Spinat ist dann, sag mal, kommt dem so ein bisschen entgegen. Ökologisch korrekt, deshalb, damit die keine Giftstoffe bekommen. Sie kriegen dann sonst auch Mikroalgen, also kleine Algen, insbesondere für die kleinen Würmer, die mögen das, und feingemahlenes Fischfutter.
Also Fleisch- und Pflanzenfresser.
Ja, genau. Die sind also Gemischtköstler. Und damit leben die sehr gut, also das wachsen die gut und so weiter.
Würden die auch auf Kannibalismus?
Ja,
also wenn sie nicht gefüttert werden?
Wir haben einen Witz im Labor, wo wir sagen, dass wenn vergessen wird zu füttern, irgendeiner wird schon überleben, denn im schlimmsten Fall fressen die sich selbst. Also die sind auch räuberisch, also im Prinzip räuberische Allesfresser. Das heißt, wenn die hungrig wären, dann gehen die größeren Würmer durch die Box und versuchen die kleinen durchaus. Also im Prinzip alles, was ihnen vor die Kiefer kommt,
Kiefer.
Zu fangen. Also die haben sehr große Kiefer, die sitzen im Schlund drin und die können die auch vorstülpen. Und damit jagen die tatsächlich auch.
Schauen so harmlos aus hier.
Also ja, wir füttern sie, das ist notwendig, sonst hätten wir nur einen Wurm.
Gibt es Fragen von Ihnen? Ganz in der ersten Reihe.
Die Phasen der Würmer, also diese Lichtphasen oder Mondphasen, die sie da haben, dienen ja zur Fortpflanzung. Und der weibliche Zyklus ist das jetzt quasi ein Relikt, ein evolutionärer Relikt, könnte man ja sagen.
Ist eine gute Frage. Also gerade, ich bin von der Ausbildung her auch ein bisschen Evolutionsbiologin und natürlich, es liegt nahe, dass man dann sagt, schon interessant, warum dann auch beim Menschen halt sich so ein Zyklus erhalten hat, Fragezeichen, was in diese Richtung geht. Im Prinzip könnte das Sinn machen, dass man sagt, also ich meine, es gibt zwei Punkte, wo man evolutionsbiologisch so argumentieren könnte. Der erste ist, das Leben ist im Meer entstanden. Diese Rhythmen sind sehr, sehr alt. Also es war auch notwendig, dass diese Tiere das entwickelt haben, denn ursprünglich war externe Befruchtung auch. Also das steht auch am Ursprung der vielzelligen Organismen. Und der Mensch ist biologisch gesehen relativ ursprünglich, witzigerweise. Das heißt, es könnte schon sein, dass wir das als ein Relikt behalten haben. Evolutionsbiologisch ist das eine durchaus plausible These. Ja.
Eine Frage.
Aber damit kann man dann gleichzeitig wieder den Umkehrschluss machen, dass vielleicht diese ganzen Mondrhythmen und Mondkalender ja doch stimmen. Also jetzt als Antwort auf Ihr Argument, ja, kann man ja genauso wieder diesen Umkehrschluss machen, wenn wir alle aus dem Meer stammen oder die Vorfahren aus dem Meer stammten, wäre ja das dann doch wieder nicht so abwegig.
Naja, die Frage ist, haben wir die Sensoren noch?
Ja.
Also und natürlich, unser Gehirn ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, der Punkt ist halt, unser Gehirn ist schon ein bisschen anders aufgebaut als das Wurmgehirn. Und also und dazu gehört zum Beispiel, dass unser Großhirn, was halt den wesentlichen Teil unserer Denkprozesse auch steuert und so weiter, das ist relativ neu und das überdeckt große andere Hirnbereiche. Unser ganzer Knochen um den Kopf herum ist viel sehr dick. Das heißt, diese Rezeptoren, die diese Würmer wahrscheinlich haben im Kopf, gibt es wahrscheinlich nicht mehr so einfach bei uns Säugern generell. Es kommt auch noch dazu, dass wahrscheinlich die Säuger evolutionär sich aus nachtaktiven Tieren entwickelt haben, die eher in Höhlen gelebt haben und so weiter. Das ist zumindest eine These, sodass wir viel von dieser Art von Lichtsinn wahrscheinlich verloren haben. Auf der anderen Seite gibt es Rezeptoren im Kopf, auch bei Menschen. Die Frage ist, sind die lichtrezeptiv? Also, ich möchte nicht sagen, dass der letzte Punkt, als Wissenschaftler möchte ich nicht sagen, dass der letzte Schlussstrich dazu gemacht worden ist. Wenn ich eine These komplett ablehnen würde, könnte ich kein Wissenschaftler sein. Ich kann nur einfach sagen, dass es momentan überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass wir das Licht oder von Mondrhythmen wirklich abhängig sind. Einfach, da gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise. Ob man letzten Endes doch irgendwann rausfindet, okay, vielleicht gibt es doch ein paar Sachen, wo das einen Einfluss hat, kann ich, wie gesagt, als Wissenschaftler nicht ausschließen. Denn viele Theorien sind aufgebaut worden, sind gedacht worden, das ist die Wahrheit und letzten Endes sind sie umgefallen. Aber es gibt vom heutigen Stand des Wissens, nein.
Mich würde jetzt ganz etwas anderes interessieren. Und zwar, wie muss ich mir diesen Wurm in Realität im Meer vorstellen und wie versuchen Sie das Ganze im Labor zu simulieren? Weil jetzt sind ja die fertigen Reifentiere getrennt, Männlein und Weiblein. Im Meer sind sie ja nicht getrennt. Mhm. Sie simulieren jetzt das Licht, aber wie schaffen Sie wirklich diesen Mondzyklus? Also wann kommen die zusammen?
Ach so, was wir machen ist einfach, wenn die sich verändern, das passiert etwa 5 Tage, bevor die wirklich schwärmen. Das heißt, wir sehen die Veränderung im Körper, dieses Gelbwerden und die werden so ein bisschen kürzer und gedrungener, verändern auch die Art, wie sie schwimmen. Das sehen wir in diesen Boxen. Und dann gehen bei uns, gibt es eine Tierpflege, die geht da durch diese Regale durch und die schaut für uns, also für die Wissenschaftler, die tatsächlich damit arbeiten, die schaut für uns, okay, sind da die reifen Tiere, kommen die hoch, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Und dann sortieren wir die in getrennte Boxen, damit wir die dann zusammensetzen können, wenn die wirklich reif sind und wann wir das brauchen.
Wie lange haben Sie Zeit, wenn Sie die zusammengeben? Dass die wirklich
wir können es mal probieren. Also die sind jetzt halt ein bisschen müde schon, weil eigentlich hätten die sich letzte Nacht gepaart. Und die sind jetzt sozusagen die ganze Zeit so ein bisschen in Wartestellung, weil wir ihnen den jeweils anderen Partner nicht gegeben haben. Es kann also sein, dass die jetzt nicht wirklich das mehr dazu bereit sind, keine Energie mehr haben. Wir können es probieren.
Ich glaube, ich bitte Sie einfach,
ich davor
Sie schon mal herzuschauen. Wir geben es gerne weiter. Wie schnell geht das wirklich?
Also es geht im Prinzip, wenn die jetzt gut schwimmen. Gucken wir mal hier ein paar Männchen dazu. Jetzt fangen die hier an zu schwimmen. Ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen. Dann gebe ich jetzt hier nochmal, ich hoffe mal, dass ich hier ein Weibchen finde, was noch einigermaßen bereit ist dafür. Die sind ja schon so ein bisschen müde. Ja, hier schwimmt so ein Weibchen, hier schwimmt so ein Männchen. Genau, und was wir machen können ist, wir können jetzt noch die Pheromone ein bisschen stimulieren, indem wir die Männchen ein bisschen, es tut mir sehr leid, erquetschen. In den Spermien sind Pheromone drin, die stimulieren die Weibchen dann genau jetzt, das wirklich auch abzugeben. Also es ist nicht nur bestimmte Tage, nicht nur bestimmte Stunden, sondern jetzt gibt es auch noch ein Signal, das ist aber dann auf Pheromonebene. Jetzt übrigens gebe ich meine Spermien ab. Hallo, kannst du deine Eier auch noch dazugeben? Und im Prinzip, was jetzt passiert, ich hoffe es zumindest, ist, dass beispielsweise dieses Weibchen
anfängt, die Eier aufzuplatzen und die Eier abzugeben.
Das heißt, die lösen sich auf?
Hier, ja, also die platzen entlang der Körperwand auf. Hier ist eins von den Weibchen. Ja, jetzt werden sie leerer. Okay, was jetzt, also wenn man hier...
Ich glaube, sie müssen noch
machen. Ich reich es durch. Was man jetzt so sieht, ist, dass bei diesen, wenn man es mal vielleicht so gegen was das Dunkel setzt, da sieht man jetzt so kleine Pünktchen im Wasser schwimmen. Und auch eins der eher gegen was Dunkles halt.
Was Dunkles?
Ja, was... Sieht man so kleine Pünktchen im Wasser? Also im Prinzip, was Sie gesehen haben, auf die Frage zurück, so mit der Zeit, wenn die dann zusammenkommen, dann geht das sehr schnell. Und wenn sie richtig bereit sind dafür, eigentlich innerhalb von Minuten ist das Ganze beendet. Und eben der Grund, warum das jetzt so ein bisschen länger dauert, ist einfach, dass manche von denen so ermüdet sind, die haben keine Energie mehr. Und dann ja, Zug voll und allem. Sehen Sie das so ein paar, wäre ein bisschen leerer. Und da gibt es so kleine Punkte. Ja, genau.
Es gibt, ja. Bitteschön.
Die kann man nicht vergleichen mit den Würmern im Garten. Die, wenn man im Garten Würmer hat, freut man sich, wenn man so gute Erde hat. Aber hängt das jetzt mit der Mondphase zusammen? Die man im Garten hat, die Würmer, die normalen.
Regenwürmer, oder meinen Sie Regenwürmer oder meinen Sie Tausendfüßler?
Die Würmer, die man im Garten hat, die, weil man freut man sich, da hat man gute Erde.
Ja, das sind Regen, also im Wesentlichen Regenwürmer. Ja. Die sind, sagen wir mal so, die sind mit denen verwandt, aber die haben eher keine Lunarrhythmik, die paaren sich in lauen Mainächten. Aber das ist eher saisonal, also die bestimmten eher im Frühling, aber dann nicht unbedingt so, also eher halt in einer bestimmten Jahreszeit. Und die sind biologisch gesehen mit denen verwandt, also gehören auch zur Gruppe der Anliden, wo diese Würmer auch dazugehören, aber sind halt vom Rhythmus her, haben die nicht den gleichen Rhythmus. Haben auch eine innere Befruchtung.
Es gibt zwei Fragen jetzt, eine bei der Dame ganz vorne. Und der
Das Meer ist ja so riesig. Und haben die Sammelplätze, wo sie die Würmer finden? Oder?
Die haben bestimmte Bereiche, und zwar da, wo diese Pflanzen, diese Algen existieren, wovon sich diese Würmer hauptsächlich ernähren, da gibt es bestimmte Bereiche im Prinzip, wo die vermehrt vorkommen. Ja. Aber die können durchaus. Also da gibt es halt so ganze Küstengebiete, wo sich das entlang erstreckt, und da entlang zum Beispiel gibt es solche Gruppen von, größere Kolonien von diesen Würmern, wo die dann auftauchen. Also die können auch nicht im tieferen Meer leben. Also die müssen schon zum Beispiel da leben, wo auch ihre Futteralgen vorkommen. Und das ist ein Bereich der Uferzone im Prinzip. Also die können nicht im tieferen, also ab einer bestimmten Tiefe können die nicht mehr vorkommen.
Und da kommt eine Welle und die ganzen Eier weg.
Na, die Eier, also was passiert mit den Eiern und so weiter, das ist durchaus, so, dass diese Eier, die bilden dann eine Art Gelatine um sich herum, also die können dann so im Wasser schweben, ist aber durchaus auch die werden tatsächlich verbreitet, ist aber durchaus auch eine ökologische Strategie, damit die nicht genau da runtergehen, wo auch die Elternkultur schon sitzt. Damit wird genetisches Material ausgetauscht und damit ist auch der Konkurrenzdruck an der gleichen Stelle nicht so hoch, weil wenn alles da runterfallen würde, dann hätte man ja alle Würmer an der gleichen Stelle und das wäre, sagen wir mal, sehr hoher Stress, also sehr hoher Konkurrenzdruck, und damit ist sozusagen die Verteilung gewährleistet und die Chance, dass vielleicht auch mal eine andere Stelle besiedelt wird.
Das sind auch Fischfutter.
Also sicher, die Würmer ja, tatsächlich Fische und Quallen auch. Also die kommen da auch. Man kann zum Beispiel sehen, dass als wir die gefangen haben in der Nacht auf Ischia, da kamen an bestimmten Stellen auf einmal die Quallen hoch. Und haben da halt gefressen.
Ich muss jetzt einfach total bescheuert fragen. Ich habe keine Ahnung, aber wie fangen Sie solche... Wie muss man das wirklich vorstellen? Wie stehen Sie da?
Im Boot? Wie fangen
die? Die sind so mini.
Die kommen an die Oberfläche und dann kann man in der Nacht werden die von Licht angezogen. Das heißt, das haben die ja natürlicherweise nicht, aber was wir dann machen ist, wir kommen mit so einer Handlampe daher und das zieht die an. Das heißt, die kommen dann so ein bisschen zu uns geschwommen. Okay. Und dann nehmen wir Kescher und dann cachen wir die raus. Okay. Also das ist ganz, was da passiert. Ganz hinten gibt es eine Frage.
Sie haben gesagt, die Regenwürmer sind nicht, haben keinen lunaren Zyklus. Wie schaut das aus? Wie stellen die fest, dass es jetzt Frühling ist? Passiert das über die Temperatur? Oder ist das
da muss ich jetzt sagen, ich weiß es nicht ganz genau bei den Regenwürmern. Also wenn im Prinzip für die Feststellung von solchen eben Frühling, welche Jahreszeit ist es, gibt es im Prinzip die meisten Tiere unserer Breiten nutzen zwei wesentliche Faktoren, einmal Tageslänge versus Nachtlänge und einmal Temperatur tatsächlich. Und ich nehme an, ich weiß es für die Regenwürmer nicht ganz genau, ich nehme an, dass entweder beide oder eine der beiden Faktoren, die auch dort auch genutzt werden. Das sind aber diese saisonalen Rhythmen, die halt auch von der Sonne abhängen und die ganz weit verbreitet sind, gerade auch bei Tieren, die eben vermeiden müssen, dass sie oder bei Organismen, auch bei Pflanzen, dass die nicht im Winter blühen und so weiter.
Spielt die Lichtintensität eine Rolle?
Wie gesagt, eher wichtig sind Tageslängen wirklich. Also Tageslänge versus Nachtlänge und solche Sachen.
Ich habe auch noch einmal eine Frage, und zwar, woran erkenne ich dann Mandel und Weiberl? Muss ich da, also werden sie wahrscheinlich im Mikroskop untersuchen, aber die werden ja erst reif oder bildet sie das Geschlecht erst mit der Reife aus oder wie funktioniert das?
Also Männchen und Weibchen erkennen, bevor sie diese Gestaltveränderung gemacht haben. Wenn wir sie auseinander tun, haben die schon diese Gestaltänderung gemacht. Dann erkennen wir die. Vorher, momentan nein. Also wir wissen auch nicht, ob diese, es gibt in der Biologie zwei Möglichkeiten, wie Geschlecht festgelegt wird. Einmal über Genetik, also das heißt über die Chromosomen, wie bei uns, bei Menschen. Und dann gibt es aber auch die umweltbestimmte Geschlechtsentwicklung, also zum Beispiel bei manchen Reptilien ist das der Fall. Da ist es zum Beispiel, wenn es besonders warm oder kalt ist, wird das eher Männchen oder Weibchen. Und wir wissen aber zum Beispiel nicht, ob die Umwelt, was die Umwelt für Einflüsse hat auf die Geschlechtsentwicklung oder ob die Geschlechtschromosomen haben. Die haben von der einfachen, also wir kennen natürlich ihre Chromosomen, wir wissen, wie die aussehen, die sehen alle gleich aus. Das heißt aber nicht, dass es kein Geschlechtschromosom gibt. Also nein, vorher, kurze Antwort, nein, vorher wissen wir das nicht.
Ganz hinten, wer her?
Wenn wir mal zum Menschen zurückkommen, es heißt manchmal, dass Frauen den Zyklus synchronisieren, wenn sie länger zusammenleben, stimmt das? Oder?
Dazu gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien, ja. Also ich meine, da weiß ich nicht, bei solchen wissenschaftlichen Studien ist immer die Frage, wie gut ist die Statistik wirklich, aber da ist es wohl, kann ich jetzt nur die Studie sozusagen zitieren, das ist tatsächlich publiziert worden, dass die Frauen sich dann, die, wenn sie über eine Zeit zusammenleben, sich die Zyklen tatsächlich synchronisieren, ja. Aber das ist dann, die Idee ist, dass das über Pheromone funktioniert, nicht irgendwas mit dem Mond. Weil sonst müsste das ja schon vorher gewesen sein.
Fragen Ihrerseits? Gibt es sowas wie ein Referenztier, das man untersucht? Also jetzt haben wir immer über die Würmer gesprochen, da gibt es diese seit 50 Jahren bestehenden Stämme, die neuen Stämme. Also man versucht da Referenzen zu haben, aber gibt es andere Tiere, die wirklich parallel untersucht werden, um Rhythmen zu überprüfen?
Also jetzt lunare Rhythmen oder 24-Stunden-Rhythmen? Oder beides? Ich antworte mal auf beides. Die 24-Stunden-Rhythmen werden sehr gut untersucht an auch klassischen Modellsystemen der molekularen Biologie, also eben diese Fliegen, diese okay. Fadenwürmer, die Mäuse. Der Mensch ist in dem Sinne auch ein Modellsystem. Auch die Hefe beispielsweise hat sowas. Mhm. Da werden die 24-Stunden-Rhythmen untersucht. Das ist sehr gut bekannt, Pflanzen auch beispielsweise. Diese Mondrhythmen im Prinzip auf molekularer Ebene sind das momentan die Würmer. Und es gibt einen zweiten klassischen Organismus auch, der sich ein bisschen im Labor gehalten hat, witzigerweise. Das ist eine marine Mücke. Diese marine Mücke, die ist hier drin, witzigerweise. Ich kann das auch mal rumreichen. Die benutzt auch einen Mondzyklus, und zwar zum Schlüpfen. Ich kann das mal hier rumzeigen. Also für die... Ich reiche es einfach mal hier mit durch die Mitte. Das ist im Prinzip, was diese Mücke macht, die lebt in Bereichen der Küste, wo halt die, also was passiert ist, die adulten Tiere legen die Eier ab und dann schlüpfen die Larven. Die Larven leben im Wasser. Und wenn die, dann verpuppen die sich und dann müssen die schlüpfen. Wenn die jetzt aber ins Wasser reinschlüpfen würden, hätten die natürlich das Problem, jetzt sind sie eine Mücke, jetzt würden sie ertrinken. Das heißt, die müssen wissen, dass die schlüpfen, wenn kein Wasser da ist. Und die nutzen dazu die Tiefstände der Tiden. Und die Tiefstände der Tiden korrelieren natürlich jetzt wieder mit Voll- okay. und, beziehungsweise Neumond, also Hochphasen und Niedrigphasen korrelieren jetzt wieder mit den Mondphasen. Und damit, das heißt die Nip- und Springtides, und die schlüpfen halt immer zu den Tiefständen der Tiden, wirklich zu den absoluten Tiefständen. Und die korrelieren, und die benutzen da tatsächlich auch wieder Mondlicht in vielen Fällen, um das Ganze zu synchronisieren. Und in diesem Fall, das ist auch ein klassisches System gewesen, also die Beschreibung der Schlupfrhythmik geht zurück, auch wieder auf witzigerweise einen deutschen Professor, den Herrn Hofmann, der lebt auch noch. Und das ist aufgenommen worden dann jetzt vor relativ kurzer Zeit von einem Doktoranden, der angefangen hat, sich für die molekulare Seite zu interessieren und der jetzt das versucht, auch mit zu entwickeln und sozusagen parallel mit dem anderen Organismus daran zu kommen.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben jetzt über Lichtverschmutzung auch gesprochen, dass sie die natürlichen Bereiche ja verändern, in dem Sinn, dass die Küstenbereiche mehr Licht haben. Wie wird das? Wird das, weil das ist mir jetzt zumindest nicht untergekommen in der Forschung, simuliert, dass mehr Licht da ist. Sie haben es gesagt, dass es einerseits nicht angepasst wird, ja, aber gibt es irgendwie sowas wie eine Anpassung, wo der Rhythmus nicht verloren geht, sondern...
Also die können ihren Rhythmus für eine Weile beibehalten, allerdings unter Störlicht, das stört auch diese Beibehaltung. Was wir halt versuchen herauszufinden ist, was stört sie wirklich und was stört sie nicht? Wie korreliert es tatsächlich mit Lichtverschmutzung? Also was wir auch machen jetzt im Sommer ist, wir gehen wollen auf Ischia, wir interagieren mit den Meeresbiologen dort an der Station, da gibt es eine biologische Station, und die werden für uns lichtsensorische Geräte ins Meer setzen, die wir dann benutzen, um dann auszulesen, wie viel Streulicht, wie viel Extralicht, in welcher Wellenlänge gibt es wirklich zu den verschiedenen Zeitpunkten. Und dann nehmen wir diese Daten her und versuchen dann zu schauen, okay, wenn wir jetzt unsere Würmer damit im Labor konfrontieren, was machen die jetzt wirklich? Weil sozusagen, und stört die das? Wie sehr stört die das? Wann stört sie das nicht? Also es gibt dazu momentan de facto keine Daten. Und wir wollen halt ein bisschen, eine Sache ist halt, dass wir versuchen herauszufinden, tatsächlich was passiert.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ganz vorne.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich habe bitte eine Frage zu den Menschen diesbezüglich Energiestatus und Mondphasen. Es gibt ja Sympathikotoniker und Vagotoniker. Und wie das eben mit Vollmond und Neumond zu vereinbaren ist. Wissen Sie da was darüber?
Also im Prinzip als allgemeinere Antwort wieder, was man sieht, wie beeinflusst der Mond den Menschen generell, außer dass eben von der Lichtseite her wir auf Licht reagieren können, was natürlich auch unseren Hormonzustand und so weiter beeinflussen kann. Ist es von der Rhythmik her nicht wissenschaftlich in irgendeiner Weise nachgewiesen, dass das mit einem Rhythmus korrelieren würde?
Ja, aber wie Sie wissen, besteht ja der Mensch auch bis zu 70% aus Wasser, und nachdem ja der Mond auch das Meer anhebt, und haben Sie da einige Erläuterungen dazu?
Also sagen wir mal so, dass, ich meine, es ist immer die Frage, wenn es mag, erstmal sind die Kräfte stark genug, um was in uns zu verändern, und dann ist das Wasser ja sicherlich vorhanden, aber natürlich mit Proteinen und so weiter sehr stark in dem Sinne gebunden. Also unsere Zelle ist nicht einfach so ein Ding, was hin und her schwappt wie ein Wassersack, sondern ist im Prinzip eine sehr zähe Suppe. Und weil sie vollgefüllt ist mit Proteinen, und das ist nicht vergleichbar mit dem Meer, auch von dieser Seite her. Dann ist immer auch die Frage, selbst wenn Kräfte wirken würden, gibt es die Sensoren dazu. Und wie gesagt, als Wissenschaftler sollte ich alles theoretisch für möglich halten. Es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis in irgendeiner Weise, dass das einen Einfluss hätte. Also von der Seite her nein.
Wir sind alle geblättet. Super. Ich habe jetzt noch eine Frage zu der Laborsituation an sich. Wie muss ich mir jetzt das vorstellen, wenn Sie sagen, keine Ahnung, die paar Minuten der Vorpflanzung? Was ist dann der nächste Schritt, nachdem das passiert ist? Was tut sich dann? Was
sterben. Beobachten? Die sterben. Ja, also schon. Die reißen auf an der Seite. Also was mit den Elterntieren passiert ist, die sterben. Ja. Die reißen auf an der Seite und die Männchen können noch ein bisschen länger als die Weibchen. Die können noch mehrfach sozusagen befruchten. Die Weibchen geben ihre ganzen Eier ab und damit ist das zu Ende. Also Lebenszweck erfüllt. Was passiert mit dem Nachwuchs? Der Nachwuchs, der im Prinzip, das ist dann die befruchtete Eizelle, die Zygote. Die fängt sich an, die gibt halt dieses gelatinöse Material ab, in dem sie dann mit vielen anderen Zygoten schwimmt. Und dann fangen die Zellen sich an zu teilen. Und nach etwa einem Tag schlüpfen Larven. Das Ganze, diese Tiere haben ein Larvenstadium. Die sind ganz klein. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil da bräuchten wir ein Mikroskop. Und die haben Zilien und schwimmen damit rum.
Wie alt sind die hier sind?
Ja, drin. Die sind, kann ich gucken,
vom 10.
Entschuldigen Sie, wenn man merkt, dass ich nicht Biologin bin. Vom 10.12., also vom 10. Dezember 2009 sind die. Da sind, also wir markieren das immer in den Boxen, wie alt die sind. Okay. Was dann passiert ist, diese Larven, die fangen dann an, Beinpaare zu bilden und dann kommt Beinpaar nach Beinpaar ran. Und dann werden das langsam kleine Würmer. Das ist das, was passiert.
Und die Lächeln müssen Sie entfernen? Oder
die ja, das ist auch ein Grund, warum wir das raussammeln müssen. Mhm. Weil wenn sonst würde das Wasser schlecht werden. In der Natur ist das natürlich kein Problem, weil da gibt es natürliche Wege, wie das Ganze, also dass die dann gefressen werden oder dann halt sedimentiert werden und so weiter. Aber wir müssen die entfernen, weil sonst macht das unser Wasser schlecht, ja, tatsächlich. Was machen wir konkret vielleicht auch, was sind tatsächlich die Fragen, wie gehen wir ran biologisch, indem wir uns sozusagen, was machen wir an Experimenten? Eine Sache, die wir zum Beispiel tun, ist, wir nehmen dann diese Würmer und dann, wir wissen, dass diese Rhythmik im Kopf passiert und dann werden die Würmer alle geköpft und dann schauen wir uns an, wie schwanken halt die Moleküle im Kopf zur Vollmondzeit um 12 Uhr mittags, verglichen mit der Neumondvollzeit um 12 Uhr mittags, verglichen mit nachts. Und schauen wir mal an, welche Moleküle schwingen und welche Moleküle schwingen nicht. Und also schwingen bedeutet, die Menge verändert sich. Machen das diese Moleküle auch, also verändern die sich in der Menge her auch, wenn es Vollmond sein sollte, die den Vollmond aber nicht bekommen. Das ist nämlich dann ein Maß für die, also dann wissen die, dass das ist dann so, wie die innere Uhr funktioniert, dass die Moleküle, die direkt darunter reguliert werden von der inneren Uhr, die schwingen trotzdem weiter, verändern trotzdem ihre Menge, auch wenn der Lichtstimulus selbst nicht kommt. Deshalb ist es nämlich ein Oszillator, also eine innere Uhr. Also das ist das, im Prinzip, was wir machen, ist, wir nehmen die Würmer raus und köpfen die. Und dann werden die zermatscht. Okay. Und dann werden die analysiert. Der Rest lebt weiter, witzigerweise. Also zumindest für eine bestimmte Zeit. Diese Würmer können, wenn die schon weit genug sind, dann sind die tatsächlich in der Lage, auch noch reif zu werden, krasserweise, auch ohne Kopf. Die können keine Nahrung mehr aufnehmen, vermutlich, weil die nicht mehr wahrnehmen können, wo die Nahrung herkommt. Denen fehlt einfach die Sensorik. Aber der ganze Rest, dass der Körper macht noch weiter diese so eine Art von Schwimmbewegung, die können auch noch laufen und alles. Also wenn die jung sind, dann werden die nicht mehr reif, weil dann fehlen denen die Nährstoffe, um die Keimzellen aufzubauen. Also das ist ganz erstaunlich, die können allerdings den Kopf selbst nicht mehr regenerieren. Was sie aber regenerieren können, sehr stark, ist zum Beispiel der Schwanzbereich. Also wenn man die hinten abschneidet, dann machen die einfach einen neuen Schwanz.
Ja, wenn sie die jetzt geköpft werden, können sie dann noch reif werden. Aber dann fehlen ihnen ja die Sensoren.
Völlig korrekt. Und die werden auch dann asynchronreif. Aha. Also das heißt, sie können dann, ja. Passt völlig zusammen. Naja. Da gibt es sehr interessante Experimente, die gemacht worden sind halt in diesen 50er, 60er Jahren, wo halt die Daten herkommen, dass das tatsächlich am Kopf liegt. Und das ist, dass dann Hauenschild und seine Kollegen haben zum Beispiel geschaut, okay, wenn wir jetzt eben die Würmer wegnehmen, den Kopf, was passiert? Was passiert, wenn wir Würmer nehmen mit einem Kopf von kleineren Tieren und wir retransplantieren das? Hat das einen Effekt beispielsweise? Das ist möglich bei diesen Tieren. Und da hat man halt herausgefunden, dass was wahrscheinlich zu passieren scheint, ist, dass die jüngeren Würmer verhindern die Eireifung, indem sie ein Hormon abgeben in den Körper, was die Eizellen stoppt. Also selbst wenn der Körper theoretisch von einem älteren Tier stammt und man pflanzt einen kleinen Kopf ein, dann unterdrückt das die Eizellreifung. Und das sind solche klassischen Transplantationsexperimente gewesen. Schon, also...
Okay. Ich nehme das jetzt für mich als einen so wunderschönen Schluss ein und sage sehr, sehr herzlichen Dank für Ihre Einführungen und den Vortrag. Herzlichen Dank. Die Frau Tesma steht uns noch einige Minuten auch zur Verfügung. Sie können gerne nochmal gerne herkommen und dann die Tierchen auch nochmal begutachten. Ich möchte auf ein paar Sachen noch hinweisen. Und zwar, es gibt ein Formular, das ist der Freunde des Kepler-Salon. Wir haben es jetzt geschafft, dass es wirklich ein Verein ist, der formal angemeldet und korrekt und jetzt zur Aufgabe hat, Verein Freunde des Kepler-Salon zu sein. Wir bitten Sie, wenn Sie teilhaben möchten, noch einmal auszufüllen, auch diejenigen, die letztes Jahr schon die Freundeserklärung unterschrieben haben. Das ist ein neues Formular, als dass wir einfach rechtlich einen anderen Status haben. Die Formulare liegen auf, sowohl hier als auch draußen. Würde uns sehr freuen, weil es auch darum geht, nicht nur 2010 den Kepler-Salon jetzt gesichert zu haben, auch, sondern auch 2011 und die Folgejahre vielleicht etwas zu erreichen. Und jede Stimme zählt in dem Sinne. Dann möchte ich noch auf die nächsten Programmpunkte hinweisen. Wir haben nächste Woche Aristoxenos aus Tarent mit dem Stefan Icarus-Kaiser. Mit den Fragen zum Beispiel, wie entsteht ein Tonsystem, ist einer der meistzitierten Menschen in seiner Zeit. Da freuen wir uns sehr drauf auf diesen Vortrag. Und dann geht es in das nächste Quartal. Das Programm wird ab morgen Abend im Netz eingepflegt sein. Bitte entschuldigen Sie, dass wir zu knapp sind, aber das war jetzt auch mit der Kurzfristigkeit der ganzen Planung leider nicht anders möglich. Der erste Termin wird der Ostermontag sein. Da sind wir zu Gast im Akustikon. Da geht es um Hören und Religion. Und dann der Termin darauf werden uns Martin Heller und Ulrich Fuchs nochmal besuchen und Linz ungeschminkt uns kommentieren und nahebringen. So nach dem Motto, der Abschlussbericht ist geschrieben, jetzt kommt die wahre Geschichte. Und dementsprechend geht dann auch das Programm weiter. Später stellen wir uns der Mathematik und Geld mit dem Walter Schachermeier. Aber ganz zu viel will ich noch gar nicht verraten. Das Programm ist ab morgen dann online und ab nächste Woche auch in Druckform erhältlich. Für heute sage ich herzlichen Dank. Bleiben Sie gern noch mit uns hier und diskutieren und sprechen Sie noch. Danke für die Aufmerksamkeit.